Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich arbeite für die Erfindergarten Foundation. Genau. Wir haben verschiedene Projekte, die Werkzeugbibliothek, in der man sich hauptsächlich Werkzeug, aber auch andere Dinge leihen kann, unkompliziert.
Sagt Charles Eck von der Werkzeugbibliothek in München. Für eine geringe Leihgebühr kann man dort Bohrer, Schleifer, Industriestaubsauger, Waffeleisen und vieles mehr ausleihen.
Mehr als 10.000 Dinge besitzen wir durchschnittlich in Deutschland. Jeder von uns. Brauchen wir so viele Dinge? Und welchen Wert haben sie für uns?
Der Wert der Dinge hat wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten abgenommen, dadurch, dass die Produktion so in die Massen gegangen ist und auch ausgelagert wurde, anderswohin, wo die Arbeitsbedingungen, Produktionsbedingungen vielleicht auch anders sind, als wir das hier uns erlauben würden. Dadurch hat sich der Wert der Dinge vielleicht verringert. Aber ich glaube, wir merken immer mehr, dass wir mit den Dingen anders umgehen müssen wieder.
Wie kann das aussehen, mit den Dingen anders umgehen?
Andreas Reheis hat sich mit dieser Frage auch beschäftigt. Dann wurde er aktiv. Er begann ehrenamtlich kaputte Dinge zu reparieren und gründete ganz spontan ein Repair-Café.
Also ich habe im Frühjahr angefangen, vor der Werkzeugbibliothek einfach mal als Ein-Mann Repair-Café. Einfach mal am Dienstagnachmittag, weil es ungewöhnliche Zeit ist, also fangen wir einfach mal an. Und dann ruckzuck kamen die Leute vorbei. Der Tobias, der war vorhin auch noch da und der wohnt gleich um die Ecke. Dann kam der dazu, der macht immer Mittagspause, dann zum Repair-Café, kommt her, repariert und geht wieder heim und arbeitet weiter. Ja, dann kam der Rainer, dann kam der Wolfgang, dann kam der Richard. Ja, das sind immer so ein 6-7-Leute-Mann-Team.
Repair-Cafés sind Orte, an denen ehrenamtlich repariert wird. Staubsauger, Kopfhörer, CD-Player, Kassettenrekorder, Toaster und so weiter. In München beispielsweise finden über die Stadt verteilt an jedem Wochentag Repair-Cafés statt. Lynn Quante arbeitet bei der Stiftung Anstiften. Sie berät und unterstützt Repair-Cafés.
Wir haben vor 10 Jahren angefangen, in der Anstiftung Reparaturcafés zu beraten und zu vernetzen. Und damals waren uns so rund 50 Initiativen deutschlandweit bekannt. Und inzwischen gehen wir davon aus, dass es so um die 1500 Reparaturinitiativen in Deutschland gibt, bundesweit, und erleben auch nach wie vor, dass also diese Gründungslust, dass die keinen Abbruch gemacht hat. Also wir erleben hier nicht eine Stagnation, sondern nach wie vor einen Aufwind für die Reparaturbewegung. Also repariert wurde ja schon immer. Es ist dann eigentlich so ein bisschen in so eine Art Winterschlaf, hat sich's in die Keller oder Reparaturgaragen von Privatpersonen zurückgezogen. Vor so 10, 15 Jahren hat das dann nochmal wieder so einen richtigen Aufwind bekommen. Also wir sprechen jetzt ja über das ehrenamtliche, gemeinschaftliche Reparieren. Und es gab damals in den Niederlanden von Martin Postma die Idee, so ein Reparaturcafé eben eigentlich aus der Garage, aus dem nicht sichtbaren Bereich ins Öffentliche zu bringen. Sie hat damals diese Idee dann verschriftlicht und die hat einfach bei total vielen Menschen resoniert. Also wir beraten Reparaturinitiativen, Gruppen, die sich gründen wollen, begleiten sie aber auch, wenn sie dann schon aktiv sind, vernetzen sie untereinander und stellen auch eine digitale Infrastruktur zur Verfügung, sodass einfach ja, immer mehr Menschen da eben sich informieren können und dann auch bei sich vor Ort ganz lokal aktiv werden können.
Jede Woche, so Lynn Quante, entstünden 3 bis 5 neue Repair-Cafés in Deutschland, in Dörfern und Großstädten.
Mit meinem kaputten Toaster unter dem Arm bin ich auf dem Weg in so ein Repair-Café im Stadtteil Haidhausen in München. 6 Ehrenamtliche sind gerade gut beschäftigt. Nach etwa 20 Minuten wird ein Platz bei Andreas Reheis frei. Neben mir gut gelaunte wartende Menschen mit großen und kleinen Dingen unter dem Arm.
Ich habe meinen Wasserkocher dabei. Der ist die Woche kaputt gegangen und der war, glaube ich, jetzt auch gar nicht so teuer und auch noch nicht so alt. Aber wenn man den jetzt noch reparieren könnte, und ich wollte schon seit vielen Jahren mal zu einem Repair-Café gehen, und jetzt habe ich Hoffnung, dass der Wasserkocher gerettet werden kann und das ist gut für die Umwelt und für den Geldbeutel. Es ist schon ein Gegentrend zu spüren, aber der ist noch viel zu gering. Also es macht ja keinen Sinn, diese Dinge zu kaufen, wegzuwerfen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass es solche Initiativen gibt.
Richard, ein engagierter Tüftler, ist auch mit im Team. Er ist immer wieder sprachlos, wie viele eingebaute Sollbruchstellen eine ganz einfache Reparatur erschweren sollen.
Und das Gerät zu öffnen ist teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden Arbeit, um dran zu kommen. Selbst wenn jemand geübt ist und weiß, wo er hinlangen muss, viel zu lang und aufwendig, damit sich das lohnt, meinetwegen 50 Euro oder 100 Euro Mixer zu reparieren. Obwohl der Schaden an sich ja nur Centbeträge sind, wo man dann als ehrenamtlicher Reparateur manchmal denkt, hey, hätten die nicht einfach das nur so machen können, dass man hier zwei Schrauben öffnet und das Ding klappt auf? Nee, dann sind hier noch Klipse, da noch, hier ein versteckter Hebel. Es ist wirklich, um es zu erschweren.
Wie hat sich der Wert für die Dinge im Laufe der Zeit verändert?
Diese Frage beschäftigt den in Großbritannien lehrenden Historiker Frank Trentmann. Herrschaft der Dinge heißt sein über 1000 Seiten dickes Buch über die Geschichte des Konsums. Um unser Verhältnis zu den Dingen tiefgreifend zu verstehen, schaut Frank Trentmann weit in die Vergangenheit und begründet das so.
Es ist extrem wichtig, weil es die weit verbreitete Meinung gibt, dass die Probleme, die wir haben, letztlich mit dem Wirtschaftswunder in den 50er und 60er Jahren anfingen und dass dann angeblich die Menschen von einer Konsumwelle überrollt wurden. Dem ist aber nicht so. Das ist also eine wesentlich längere Geschichte, die wir insbesondere ins 17. und 18. Jahrhundert zurückverfolgen können, zu einem Zeitpunkt, zu dem schon damalige Bürger zuerst in den Niederlanden und dann in Großbritannien und dann eben in Europa überall eine zunehmende Anzahl von Gegenständen und höherem Komfort entgegenstrebten. Also wir haben Inventare, die eindeutig zeigen, wie sich die Porzellantassen vermehrt haben, mehr Tee, mehr Kaffee getrunken wird, Sessel, Teppiche, Gardinen, Tapeten und vieles andere mehr Einzug hielt. Und das ist wichtig, weil wenn wir darüber nachdenken wollen, wie wir unseren heutigen Lebensstil verändern wollen und mit der Klimakrise umgehen wollen, dann heißt es, dass wir einen langen Blick werfen müssen und die kulturellen und auch gesellschaftlichen langen Transformationen in den Blick bekommen müssen.
In Europa regelten im ausgehenden Mittelalter noch unzählige Vorschriften, wer was besitzen durfte. Immer mit dem Ziel, die Ungleichheit zwischen den einzelnen Klassen aufrechtzuerhalten. Seide, Pelze und Perlen waren in Nürnberg zum Beispiel nur Adligen und Kirchenfürsten vorbehalten. Nach dem Dreißigjährigen Krieg verbesserten sich die Lebensbedingungen in weiten Teilen Europas. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, so schreibt Trentmann, hatten beispielsweise die männlichen Bewohner der württembergischen Dörfer Bohndorf und Gebersheim 3 Kleidungsstücke besessen, die Frauen 12. Ein Jahrhundert später waren es schon 16 bzw. 27. Und bis 1800 hatte sich die Zahl der Kleidungsstücke noch einmal verdoppelt.
Was neu ist an der modernen Konsumgesellschaft, die seit dem 17. Jahrhundert am Florieren ist, dass es nicht nur Konsum gibt, sondern dass es eine kulturelle Orientierung zu neuen Dingen gibt. Das heißt, neu wird plötzlich als besser angesehen. Und das ist wichtig, weil wir daher eine viel größere Zirkulation von Gegenständen haben. Also Mode ist ein gutes Beispiel. Die Idee, dass man sich ständig neue Kleider kauft, hat damit zu tun, dass neu als etwas Positives und Wertvolles gesehen wird und ist das Resultat von kulturellen und wirtschaftlichen und, muss man betonen, auch politischen Entwicklung. Wir haben es wirklich mit kollektiven Veränderungen zu tun. Also Porzellan, Zucker, Kaffee werden in kolonialen Beziehungen von sklavenbearbeiteten Plantagen hergestellt. Das heißt, der Staat und Macht ist ebenso wichtig wie der einzelne Konsument. Seit der frühen Neuzeit gibt es Debatten von Dichtern, Philosophen, Gesellschaftskritikern, die eben die Frage aufwerfen, was macht das mit uns? Was passiert mit der Person? Werden wir entmündigt? Sind wir letzten Endes Sklaven der Dinge? Im 19. Jahrhundert sagte der Dichter Emerson, die Dinge reiten uns. Oder befreien uns die Dinge? Lassen uns die Dinge uns machen, was wir gerne machen wollen? Erlauben sie uns eine Veränderung der Identität uns selbst darzustellen und zu kommunizieren mit anderen. Das ist eine ständige Spannung zwischen Befreiung auf der anderen Seite und Dominanz durch die Dinge. Also die Dinge sind Teil von gesellschaftlichen Alltagspraktiken und haben ihren eigenen Sog. Also wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der es bestimmte gesellschaftliche Normen und Konventionen gibt, in denen Dinge und der Konsum der Dinge ganz zentral sind. Das heißt, wir sind genauso abhängig von diesen Dingen wie andersrum.
Die vielen Dinge, die uns umgeben, sind ja auch immer Träger von Identität, Erinnerungen und Gefühlen.
Welche Geschichten sind mit den Dingen verbunden? Und ändert sich mit der Reparatur gar die Wertschätzung?
Andreas Reheis, der mehrmals pro Woche in München ehrenamtlich in Repair-Cafés repariert, bejaht diese Frage.
Der Wert ändert sich, sobald das Produkt repariert wurde, für die Menschen, die hier beim Repair-Café waren, schlagartig. Die gehen dann heim und dann sagen, das ist der Toaster, der hier repariert wurde, zum Beispiel. Dann hat man eine ganz andere Beziehung zu dem Gerät auf einfach. Das ist phänomenal. Oder auch, wenn was geklebt wurde oder eine neue Schraube drin sitzt, so, dann ist das jetzt kein Makel, sondern das ist ein Symbol für die Reparatur. Wie so eine geflickte Hose, kann man sagen, ja, die ist jetzt kaputt, mit der Naht schaut es nicht schön aus, aber oder man kann sagen, ja, schau, ich habe die repariert. Wir sitzen dann zum Teil zu dritt, zu viert um einen Apparat rum und bringen es dann irgendwann mal hin und dann ist es hinterher, reißen alle die Hände hoch, wenn man es geschafft hat. Der Eigentümer, der trägt es heim und diese Geschichte trägt er auch mit heim. Gestern haben wir das Problem noch gelöst. Das war Euphorie.
Richtig glücklich sieht eine Dame aus, deren Kopfhörer gerade erfolgreich im Repair-Café repariert worden. Jetzt wird der Platz für einen jungen Mann frei, der eine alte, defekte Stereoanlage auf Vordermann bringen möchte. Reparieren im Repair-Café ist eine spannende Herausforderung und ein lebendiger sozialer Austausch zwischen allen Beteiligten. In der Zollergasse 24 im quirligen 7. Bezirk in Wien kümmern sich eine Schneiderin und eine Kultur- und Sozialanthropologin in einem Pop-up-Laden um die Reparatur von Kleidungsstücken. Viel zu oft, so die Geschäftsinhaberinnen Serafina Spatt und Alina Saved Rassantis, lande Kleidung im Müll und werde durch neue ersetzt. Die beiden Frauen setzen auf Visible Mending, also auf das sichtbare Reparieren von Kleidung. Löcher beispielsweise in einem roten Pullover werden kunstvoll in grün oder blau gestopft, fantasievoll bestickt. Die Ergebnisse sind beeindruckend, weil die gestopften Löcher zum Beispiel ein ganz neues und gut sichtbares Muster ergeben. Die Reparatur wird nicht versteckt, vielmehr betont, sagt Alina Savera Santes.
Bei uns bekommt das Kleidungsstück quasi ein neues Design mit der Reparatur. Das heißt, wir designen quasi die Reparatur, natürlich auch gemeinsam mit unseren KundInnen. Man kann sich da oft die Farbe aussuchen oder wir besprechen ein bisschen die Technik oder ob es eher grafisch ist oder floral. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und in diesem Fall habe ich jetzt das Webstopfen angewendet als Technik. Das Webstopfen ist eine ganz klassische alte Technik, die es eigentlich immer schon gab. Das ist einfach jetzt hier bunt und auffällig und wurde somit in Szene gesetzt. Also aus dem Schaden, aus etwas Negativem entsteht so wieder etwas Neues.
Schönes.
Also an sich ist es einfach so, das bemerke ich auch bei den TeilnehmerInnen bei den Kursen, wenn man etwas repariert und kreativ ist dabei, dann ist es einfach eine doppelte Befriedigung, weil es ist nicht nur etwas entstanden quasi aus einem, sondern man hat auch etwas geheilt sozusagen und das ist einfach ein extrem befriedigendes Gefühl. Und natürlich auch dann die Freude der Menschen, wenn sie ihr Service abholen, ist auch sehr schön. Da kriegt man einfach wirklich eine schöne Bestätigung, weil sie freuen sich, dass ihr Lieblingsteil oder ein Teil, das schon sehr lange im Schrank liegt, einfach wieder tragbar ist.
In ihrem Wiener Atelier Resi Slow Fashion kann man auch Kurse belegen und zum Beispiel fürs Kunststopfen spezielle Nadeln und Garne in den unterschiedlichsten Strukturen kaufen. Die kreative Reparatur von Kleidungsstücken stößt auf großes Interesse. Und aus einem Verein haben zwei Frauen ein kleines Unternehmen geschaffen und finanzieren damit auch ihr Leben. Seit 2 Jahren gibt es in Wien jeden Herbst das Repair Festival mit vielen Workshops zum selber Reparieren von Kleidung, Rädern und Kleingeräten. Auch Resi Slow Fashion ist dabei.
Zurück nach München. Was für die kleinen Dinge gilt, gilt auch für große. Für Immobilien.
Müssen wirklich immer neue Häuser gebaut werden? Können nicht auch bestehende Gebäude gut genutzt werden?
Das fragten sich vor gut 10 Jahren einige Münchnerinnen und Münchner aus dem Gärtnerplatzviertel.
Welcher Wert kann in alten Gebäuden stecken?
Im Bellevue di Monaco in München wurde Gewachsenes erhalten, geschickt verwandelt und fürs Neue genutzt. Ein Gebäude aus der Nachkriegszeit und 2 angrenzende Gebäude, darunter ein historisches Haus von 1826, sollten abgerissen und die Fläche neu bebaut werden.
Das sollte alles weg, ja.
Sagt Christian Ganzer, einer der 750 Mitglieder der Sozialgenossenschaft und Pressesprecher des Bellevue di Monaco. Mit Christian Ganzer steigen wir auf die Dachterrasse des geretteten Gebäudes. Ein neu gebauter Sportplatz befindet sich nun hier oben auf dem Dach.
Heute sieht man die Alpenkette sehr, sehr schön. Da ist auch noch richtig Schnee. Also wir stehen jetzt auf dem Dach der Münchnerstraße 6. Das war fast ein Flachdach. Also dass man hier zum Beispiel auf dem Dach jetzt mitten in München Sport machen kann, war ja vorher nicht so. Wir haben hier wirklich jeden Quadratmeter irgendwie nutzbar gemacht in dem Haus. Keller noch ausgebuddelt, ein Gewölbekeller, um da eine Fahrradwerkstatt reinzumachen. Also das Haus ist wirklich sehr gut genutzt. In dem Haus sind 5 WGs für junge Geflüchtete, junge Erwachsene, die in der Ausbildung oder in der Schule sind, jeweils betreut werden von einem Jugendhilfeträger. Und das ist ein Haus, was geplant wurde Ende der 50er Jahre und gebaut wurde Anfang der 60er Jahre und schon diesen Geist der Nachkriegszeit verkörpert. Wir fanden das immer hier so aus der Nachbarschaft eigentlich ein wahnsinnig tolles Haus, weil es so bescheiden, einfach daherkommt und doch ziemlich viele tolle einzelne Details hat. Allein die große, aufgeglaste Etage des Ladengeschäfts unten, wo jetzt unser Café drin ist, ist einfach in der Form gibt es das in München so eine 50er-Jahre-Sache überhaupt nicht mehr. Und haben uns auch deswegen dafür eingesetzt, dass das eben so, wie das gewachsen ist in der Stadt, erhalten bleibt und eben dann eine Nutzung bekommt, die adäquat ist für diese 3 Häuser. Also die Stadt wollte schon ganz lange hier Wohnungsbau machen mit einem größeren Projekt. Das sollte 7 Millionen Euro kosten, also ohne Grundstückserwerb, weil das Grundstück hatten sie ja schon. Und wir haben immer gesagt, was für ein Aufwand, das muss schneller und billiger gehen. Als dann noch klar wurde, dass dann der Bolzplatz wegfällt für die Glockenbach-Werkstatt, wo ja Kinderbetreuung auch stattfindet, da musste dann einfach dagegen sozusagen aus der Nachbarschaft heraus gekämpft werden. Und es war halt immer schon unverständlich, warum man Häuser, die bewohnbar sind und teilweise in einzelnen Wohnungen ja auch noch bewohnt waren, warum man die nicht schnell und billig herrichtet und zur Verfügung stellt. Es ist also absolut angebracht, solche Sachen jetzt nicht als Großprojekt zu denken, sondern zu sagen, was können wir daraus machen, können wir das schnell und einfach nutzen.
Nach einem langen Kampf, viel Idealismus und mit der finanziellen Einlage der Sozialgenossenschaftsmitglieder, Stiftungsgeldern, Spenden und der Förderung der Stadt München konnten die Gebäude umgebaut und auch heute noch betrieben werden. Das Architekturbüro Hirner und Riel und der Architekt Matthias Marschner, der von Anfang an dabei war, hat jedes Fenster einzeln begutachtet und geschickt Altes mit Neuem verbunden. Jeder Quadratmeter wird optimal genutzt. Aus einer zu betonierten Garageneinfahrt ist ein Amphitheater für Veranstaltungen geworden. Neben dem Wohnhaus gibt es mehrere Kulturräume, Gruppenräume, ein Café, eine Radwerkstatt und noch viel mehr.
Aus alten Häusern zum Abriss verdammt, kann also durch Reparatur und Neugestaltung ein neuer, wunderbarer Ort werden.
Der gemeinnützige Verein Architects for Future möchte, dass wir einen besseren Blick für die Weiternutzung und den Wert von bestehenden Gebäuden bekommen. Ins Leben gerufen von Absolventinnen der Architektur und des Bauingenieurwesens ist die Bewegung ein freier Zusammenschluss. Sie versteht sich als Antwort auf Fridays for Future. 1000 aktive Mitglieder hat der Verein, organisiert in 50 Ortsgruppen. Sie alle kämpfen für nachhaltiges, kreislaufgerechtes und ressourcenschonendes Bauen, weil der Bausektor erheblich für Treibhausgasemissionen und Müll verantwortlich ist. Bauingenieurin Andrea Heil ist aktiv bei Architects for Future.
Aktuell ist es so, dass bei Baugenehmigungen der Lebenszyklus und auch ökologische Aspekte überhaupt keine Rolle spielen. Und man braucht eben nicht mal eine Genehmigung, um abzureißen. Man muss es eben nur anzeigen. Und das wollen wir eben ändern, dass einfach mit diesem baukulturellen Erbe und mit diesen Bestandsmaterialien, dass die wertgeschätzt werden und dass damit eben anders umgegangen wird. Weil auch klar ist, dass wenn wir so weitermachen, dass wir die CO2-Ziele im Bausektor nicht einhalten werden können.
Sie haben einen Abrissatlas erstellt. So etwas gibt es bisher in der Schweiz. Auf einer Landkarte, die online einsehbar ist, sind alle Gebäude aufgeführt, die abgerissen werden. Alle von Ehrenamtlichen fotografiert und dokumentiert. Das Ziel: sichtbar machen, wie viele Gebäude täglich verschwinden. Über 1200 Gebäude, teils wunderschöne Objekte, sind bereits auf dem Abrissatlas eingetragen. Oft sind sie schon abgerissen oder stehen kurz davor.
Es werden 14.000 Gebäude in Deutschland im Jahr abgerissen, beziehungsweise 230 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle. Die Problematik ist, dass halt für diese Produktion der Baustoffe sehr viel Energie aufgewendet wurde. Die sogenannte graue Energie, die heißt graue Energie, weil sie eben versteckt ist. Und da ist eben die Problematik einerseits die graue Energie, die verloren geht. Ich muss dann natürlich wiederum Energie aufwenden und CO2 emittieren, um diesen Neubau wiederherzustellen, der ja dann meistens an selber Stelle wieder errichtet wird. Ich habe dann eben jede Menge Bauschutt und dann tue ich mir sehr, sehr schwer, das wieder auf derselben Qualitätsstufe zu recyceln, sondern vieles davon landet dann in der Deponie oder wird downgecycelt, also minderwertig verwertet, im Straßenbau beispielsweise. Also ich habe eine Rohstoffproblematik, eine Energie- und eine CO2-Problematik. Und um diese Zahlen eben sichtbar zu machen, hantieren wir eben jetzt diese Gebäude. Und das hilft eben auch als Kommunikationsinstrument, um beispielsweise den Menschen zu zeigen, wo in ihrer Nachbarschaft denn Gebäude abgebrochen werden.
Architects for Future sensibilisiert für mehr Bauen im Bestand. Dafür müsste, so die Bauingenieurin, die Bauordnung verändert werden. Denn bislang sei sie vor allem auf Neubau fokussiert. Bauen im Bestand sei teurer und komplizierter, weil nicht nach Schema F geplant werden kann und bislang auch die sogenannte graue Energie, die jedes Gebäude gespeichert hat, nicht CO2 bepreist wird.
All die Dinge, die uns umgeben, haben eine lange Reise hinter sich, ehe sie bei uns landen. Ihre Rohstoffe müssen gewonnen werden, sie werden produziert, verpackt, gelagert, geliefert. Angesichts der ökologischen Klimakrise muss man sich die Frage stellen: Wie kann ein verantwortungsvoller Umgang mit den Dingen aussehen?
Der Historiker Frank Trentmann.
Die meisten Menschen denken schon, dass die Dinge Wert haben. Sie wollen was Neues. Sie schmeißen aber nicht einfach alles in die Tonne, sondern sie haben schon die Idee, dass die Dinge, die noch funktionieren, haben ja irgendwo Wert. Also muss ich die doch irgendjemand anders weitergeben. Also die meisten Menschen haben schon ein Gewissen gegenüber den Dingen, nur sie schaffen es nicht, diese Spannung zu lösen.
Ein Spannungsverhältnis entsteht, weil Fast Fashion und Überkonsum auf der einen Seite, Recycling, Tauschbörsen, Charity-Shops auf der anderen Seite unsere Gesellschaft prägen. Wir wollen Neues kaufen und das Alte nicht verlieren.
Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass Konsum wirklich ein essentieller Teil des modernen Menschen und der modernen Gesellschaft ist. Da kommen wir nicht drum rum. Das heißt natürlich nicht, dass alle Dinge gleichwert sind. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass wir verloren haben, zu unterscheiden und zu differenzieren und zu reflektieren, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Welche Dinge sind mir wirklich wichtig und welche sind mir weniger wichtig? Was sind die Konsequenzen von Konsum von bestimmten Gütern oder Dienstleistungen verglichen mit anderen? Und dann kann man abwägen und etwas weniger Dinge haben, die dann aber durchaus intensiver konsumieren und wertschätzen. Also die Antwort ist nicht, hört auf zu konsumieren, sondern ich würde eher sagen, weniger ist mehr. Wir können mehr Wert und auch Glück und Potenzial aus weniger Dingen herausholen, wenn wir lernen, reflektierter zu konsumieren. Also man kann sich Konsum Welten vorstellen und Alltag, der ganz anders funktioniert, also wo es vielleicht ein bisschen weniger Individualkonsum gibt und ein bisschen mehr gesellschaftlicher Konsum, wo mehr geteilt wird. jeder seine eigene Waschmaschine und Haushaltsgeräte entgegenläuft und auch der Vereinsamung, die es ja in der heutigen Gesellschaft gibt, entgegensteuert mit neuen Konsummodellen. Das ist durchaus möglich und da ist die Geschichte voller interessanter Beispiele.
Mein Toaster funktioniert übrigens wieder. Andreas Reheis vom Repair Café hat ihn repariert. Er ist richtig happy, zweimal die Woche in der Gemeinschaft zu reparieren, zu tüfteln und im Austausch mit Menschen zu sein.
Ja, da gibt es eine lange Liste von mir mit mehreren Punkten aus verschiedenen Aspekten. Also soziale Aspekte, Umweltaspekte, sein Hobby ausleben, ein bisschen die Welt retten. Also sehr, sehr vielschichtig. Auch so Selbsterfahrung, dass man was zustande bringt. Es kommen Leute, die sind frustriert, weil sie für den Umweltschutz nicht richtig was machen können. Aber da kann man im Kleinen wirklich was bewegen, wenn es so eine Kleinigkeit ist. Aber man kann was machen. Sowohl von der Seite der Leute, die reparieren, als auch die Leute, die Sachen herbringen. Und es ist auch ein nettes soziales Umfeld. Hier gibt es dann Kuchen und Kaffee, wir quatschen, wir tauschen uns aus. Wir sind auch privat dann noch nebenbei, gehen wir dann nur sich hinterher einen Kaffee trinken oder Abendessen. Immer sehr nett. Aber ich hoffe, dass es noch mehr wird, weil wenn man überlegt, wie viele Sachen täglich aus den Geschäften rausgetragen wird oder auf den Wertstoffhof weggeschmissen wird, ist es eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, was wir reparieren. Aber trotzdem macht es halt Spaß. Also wenn es nur darum ging, nur die Welt zu retten mit den Reparaturen, das wäre keine Chance, wäre viel zu wenig. Aber es ist ein kleiner Schritt, was man machen kann.
Vom Wert der Dinge. Wie Reparieren wieder in Mode kommt. Sie hörten eine Sendung von Christina Dumas. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Morgenroth. Sie können die Sendung auch herunterladen und nachhören. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion die Dokumentation.